Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist gerade 6:30 gewesen, Samstagabend, Zeit für den Zwischenhalt. Bei uns geht es in dieser halben Stunde noch um die Rolle der Kirche in der Wirtschaftskrise mit dem Theologen und Ethiker Christoph Stückelberger. Zuerst kommen wir jetzt aber zum Zwischenhalt aktuell. Vor 20 Jahren war in Basel die erste ökumenisch-europäische Versammlung gewesen. 1989, in der Woche vor Pfingsten, wenige Monate vor dem Berliner Mauerfall. Um Europa einen Anstoß für Frieden und Gerechtigkeit zu geben, sind dann Christen aus allen Konfessionen auf Basel pilgert, darunter auch viele Gläubige aus dem dann noch kommunistischen Osteuropa. Der Theologe und Journalist Eduard Abel hat im Mai 1989 für Schweizer Radio DRS von dieser ersten Basler ökumenischen Versammlung berichtet. Im Gespräch mit der Heidi Kronenberg erinnert er sich an die Aufbruchsstimmung von dann in der Ökumene.
Eduard Abel, im Mai 1989 sind katholische, protestantische, anglikanische, freikirchliche und orthodoxe Christinnen und Christen nach Basel an die erste europäische ökumenische Versammlung gekommen. Im Rückblick redet man von einem historischen kirchlichen Ereignis. Ist es das gewesen?
In einem gewissen Sinn ist es ganz sicher ein historisches kirchliches Ereignis gewesen. Denn es war eine Kirchenversammlung, eine ökumenische, eine internationale Kirchenversammlung in einer ganz besonderen Zeit. Wir haben damals im 1989 das Ende eigentlich vom Kalten Krieg. Es war die Zeit von Gorbatschow in Russland, von Glasnost und Perestroika. Es war eine Aufbruchsstimmung. Und neunmal durch in dem Kairos, in dem ganz bestimmten Zeitpunkt, haben sich die Kirche entschlossen, jetzt müssen wir in dieser politischen Lage Stellung nehmen. Und von daher ist es sicher in einem gewissen Sinn ein historisches Ereignis gewesen.
Wie hat man sich die erste europäische ökumenische Versammlung vorzustellen? Ist das so etwas gewesen wie ein Kirchentag von der Basis oder ist es vor allem ein Treffen gewesen von den Kirchenoberhäupter?
Es ist beides gewesen. Es sind natürlich Kirchenoberhäupter da gewesen, leitende Persönlichkeiten aus den verschiedenen Konfessionen, gewichtige Leute sind da gewesen. Es sind offizielle Delegierte auf Basel gekommen, 700 aus allen europäischen Kirchen eigentlich. Da ist es eine klassische Kirchenversammlung gewesen, besonders grosse. Aber auf der anderen Seite sind Tausende von Gästen mit engagiert gewesen. Und das sind nicht einfach Zaungäste gewesen, sondern die sind wirklich irgendwo mit eingeschlossen gewesen. Die Vertreter von den Kirchen, auch von der Hierarchie, die haben mit ganz einfachen Leuten von der Strasse geredet. Also es ist etwas gewesen, was in die breite Bevölkerung ausgestrahlt hat. Nicht zuletzt auch, dass ein Haufen von diesen Gästen in Basel bei Privatpersonen untergebracht worden. Und so ist auch die Basler Bevölkerung mit eingeschlossen worden.
Also es klingt wirklich nach Aufbruch, wie Sie erzählen, Eduard Abel. Was ist Ihre stärkste Erinnerung an die Versammlung?
Für mich das Wichtigste ist eigentlich der Zug von den Delegierten und auch von Gästen von Basel über die Grenzen weg nach Deutschland, nach Wiel am Rhein über und dann über den Rhein nach Frankreich, nach Hüningen und wieder zurück auf Basel. Also ein Drei-Länder-Rundgang. Das ist für uns Schweizer Alltag gewesen. Wir sind häufig hin und her über Grenzen, natürlich da zu Basel. Aber ich denke, vor allem für die Menschen aus Osteuropa ist das etwas Unwahrscheinliches gewesen. Nachdem sie schon mit grosser Mühe ein Visum bekommen haben, um nach Basel zu reisen an diese Versammlung, dann ohne einen Pass oder irgendeinen Ausweis zu zeigen, durch drei Länder durchzugehen. Ich bin selber auf der deutschen Seite der Grenze gestanden und habe die Menschen gesehen kommen und habe die Gesichter gesehen, vor allem von den Osteuropäern. Und das war etwas ungeheuer Beeindruckendes gewesen. Das Staunen neu in den Gesichtern, das Strahlen. Es geht etwas, es gibt einen Aufbruch. Und ich denke, das war wahnsinnig wichtig gewesen für die Menschen damals. Die Hoffnung, die ihnen geweckt worden ist durch die Versammlung.
Hoffnung ist geweckt worden und das Gemeinschaftserlebnis scheint sehr stark gewesen zu sein. Man hat aber auch geschafft an dieser ersten Europäischen Ökumenischen Versammlung. Man hat ein Schlussdokument verabschiedet. Was ist die Kernaussage von diesem Schlussdokument, Eduard Abel?
Das Dokument weist darauf hin, dass die Pastorversammlung sich einig war, wir wollen einen Bund schliessen. Einen Bund von Christen in Europa über alle konfessionellen und geografischen und sozialen Grenzen weg. Ein Bund, wo sich Christen darin verpflichtet, sich in einer ganz neuen und viel stärkeren Art zu engagieren gegenüber dem Problem, wo Europa und über Europa raus die ganze Welt herausgefordert ist. Und damals sind die zentralen drei Begriffe eben gewesen: Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung von der Schöpfung. Das sind Themen gewesen, die Kirchen ganz neu entdeckt haben, wo sie gesehen haben, da haben wir doch eigentlich von der christlichen Botschaft her etwas ganz Wichtiges dazu sagen.
Auf die Basler Versammlung ist nachher in Graz eine weitere europäische ökumenische Versammlung gewesen, 1997, dann eine in Sibiu 2007. Und Kritiker sagen, die Stimmung von Basel, die sei eigentlich nie mehr aufgekommen bei den anderen Versammlungen. Wie sehen Sie das, Eduard Abel?
Ich habe es persönlich nicht erlebt. Ich war weder in Graz noch in Sibiu gewesen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Stimmung natürlich nicht wiederholbar war. Weil die Stimmung hat ja aus dem Kairos rausgelebt. Die hat aus dieser ganz bestimmten Situation, aus dem Augenblick rausgelebt, aus dieser politischen Situation raus, dort im 89. Da war das Umfeld in Graz und in Sibiu ganz anders gewesen. Da sind es dann halt kirchliche Tagungen gewesen, wie es ja viele kirchliche Tagungen gibt. Aber das Umfeld, das hat man nicht einfach übertragen können.
Jetzt 20 Jahre nach der ersten Europäischen Ökumenischen Versammlung findet in Basel ein Erinnerungsfeier statt. Was von dem Basler Geist müsste, könnte oder sollte Ihrer Ansicht nach in der Ökumene wieder aufleben, Eduard Abel?
Schön wäre sicher, wenn überhaupt der ökumenische Geist wieder neu könnte aufleben. Denn die Ökumene funktioniert auf vielen Ebenen, vor allem an der Basis, sicher nicht schlecht. Und da gibt es einen Haufen ökumenische Projekte und ökumenische Ideen, die laufen. Aber gesamthaft gesehen ist die Ökumene im Moment eigentlich kein grosses Thema mehr. Und wenn da wieder einen neuen Anstoß könnte kommen, das wäre sicher wichtig. Ich denke aber auch, die Kirchen sind heute wieder in einer Situation, wo sie von der Welt her, von den Problemen, ich denke jetzt an die Wirtschaftskrise, an die Finanzkrise, wo die Kirchen eigentlich herausgefordert sind, wo sie als Kirchen etwas dazu zu sagen hätten, wo man ihre Stellungnahme erwartet, wo Menschen Fragen haben. Also das wäre ein Stück weit vielleicht eine ähnliche Herausforderung, den Basler Geist wieder aufleben zu lassen.
Eduard Abel im Gespräch mit Heidi Kronenberg über die erste europäische ökumenische Versammlung vor 20 Jahren, 1989, zu Basel. Am nächsten Freitag, am 29. Mai, findet in Basel dann eine Erinnerungsfeier statt. Sie fängt an am Nachmittag um 2 Uhr im Basler Münster. Sie hören den Zwischenhalt auf DRS1, 18 Minuten vor 7 ist es. Die weltweite Finanzkrise ist nicht nur ein Problem der Wirtschaft. Irgendwann geht es dann sehr konkret auch mal um ethische Fragen. Und wenn von Ethik die Rede ist, dann ist auch Kirche gefragt. Der Christoph Stückelberger ist Ethikprofessor an der Theologischen Fakultät der Uni Basel und Direktor von Globe Ethics. Das ist ein weltweites Netzwerk von Personen und Institutionen, wo sich speziell um ethische Perspektiven zu Afrika, zu Asien und zu Lateinamerika kümmert. Eduard Abel hat mit dem Christoph Stückelberger geredet.
Christoph Stückelberger, im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Finanzkrise ist viel von Gier, von Verantwortungslosigkeit und auch von Korruption geredet. Stecken wir zurzeit auch in einer ethischen Krise? Nebst der wirtschaftlichen?
Ja, ich würde das schon so sagen. Oder die Wirtschaftskrise hat gezeigt, dass gewisse Grundwerte irgendwo ins Wanken gekommen sind. Zum Beispiel Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, aber auch ein Stück Bescheidenheit, wo man jetzt wieder anmahnt. Allerdings ist ja die Finanzkrise eine Systemkrise, eine systemische Krise. Und das heisst, das sind nicht alles Leute, die jetzt einfach böse haben wollen, sondern man war in diesem System inne gewesen. Man hat es nicht anders gekannt. Man hat sich an seinen gleichartigen Mitbanker orientiert. Und dort wieder ein kritisches Denken lernen, wo man sagt, nein, das kann doch nicht sein, dass ein Mensch so viel in einem Jahr verdient. Zum Beispiel, das ist ja ein Ausdruck, nur von einem Phänomen. Aber es kann auch nicht sein, dass wir alle eigentlich auf dieser Art von Wohlstand uns bewegen und gleichzeitig alle wissen, dass wir ökologisch zum Beispiel über unseren Massen leben. Und in dem Sinn, eine Rückbesinnung, zu sagen, ja, Leben ist ein Kampf, ist etwas, wo sich muss erarbeitet werden, wo ein Haufen Einsatz ist. Ich glaube, diese Art von Rückbesinnung, die hat jetzt eingesetzt und muss natürlich weitergehen.
Ist die Situation heute nicht eine gewaltige Herausforderung für die Kirche?
Es ist eine Herausforderung, aber für die ganze Gesellschaft. Ja, ich denke, Kirche und Ethik probiert da auch Ermutigung zu geben. Es geht ja nicht einfach darum, jetzt anzuklagen und zu sagen, ja, das ist ein Schurk und der hat halt ausgebeutet, sondern es geht darum zu sagen, wir finden wieder einen neuen Grund und Boden, auf dem wir können ernsthaft und seriös und transparent und glaubwürdig wirtschaften und unsere Berufe ausüben und auch wieder Wohlstand mehren, aber nicht in diesen Blattern und Blasen, wo wir hatten. Und dazu gehört natürlich auch wirklich die Aufrichtigkeit, denn ohne das verlieren wir das Vertrauen und das haben wir jetzt festgestellt. Unser Leben ist nichts wert, wenn andere Menschen nicht das Vertrauen in uns haben. Vertrauen ist wahrscheinlich eines der grössten Güter, die ein Mensch kann haben, so wie Glaubwürdigkeit.
Der Kirche hat mir lange Zeit vorgeworfen, sie sei moralische Anstalt. Ist sie das heute zu wenig? Hat sie diese Seite ganz verloren?
Nein, ich würde sagen, Moral kann auch negativ sein. Es geht darum, Orientierungshilfe zu geben, es geht darum, Ermutigung zu geben, es geht darum, Leute, die wir alle irgendwo mit Entmutigung, mit Resignation immer wieder zu tun und zu sagen, nein, machen wir weiter, halten wir auch fest an gewissen Grundwerten. Denn nur wenn wir sie auch in der Krise glaubwürdig vertreten, sind wir auch nach der Krise glaubwürdig. Die meinen, ja, in der Krise hat Ethik keinen Wert, Ethik ist etwas sozusagen für den Sonntag. Das ist nicht das, was weiterhilft.
Kirchen und Wirtschaft, die haben ja ein spezielles Verhältnis. Es gibt ja auch häufig Meinung, wo sagt, ja, Kirchen hat doch mit Wirtschaft nichts zu tun. Da ist auf der einen Seite die Bibel und auf der anderen Seite ist die harte Realität der Welt. Ist Kirchen wirtschaftsfreundlich?
Kirchen und Wirtschaft haben sehr viel miteinander zu tun. Oder ich würde es anders sagen, das Evangelium und Wirtschaft haben sehr viel miteinander zu tun. Das Evangelium ist ja voll von Wirtschaftsfragen. Warum? Weil der Glaube an den Gott, der die Welt erschaffen hat und zu einer befreiten Welt führen, das ist ja der Gott, der sagt, ich geben euch die wunderbare Vielfalt von den Gaben, von euren intellektuellen und physischen, körperlichen Gaben und emotionellen Gaben und Gaben von dieser Welt mit den Ressourcen und allem. Und nutzt das zu einem Leben in Würde. Und das ist natürlich als Ökonomie. Letztlich ist ja Ökonomie nichts anderes als ein sinnvolles Umgehen mit knappen Ressourcen. Also, wie können wir Güter produzieren, nachhaltig und so, dass sie allen zu gut kommen? Das sind alles ökonomische Fragen. Die Fragen von der gerechten Verteilung, die Fragen von einer nachhaltigen ökologischen Produktion, die Fragen von einer gendergerechten Produktion, wo Männer und Frauen in einer gleichen Würde in diesen Prozess beteiligt sind. Das sind alles letztlich wirtschaftsethische Fragen.
Wie beurteilt der Theologe und Ethiker Christoph Stückelberger die gegenwärtige Situation in der Wirtschaft, in der Finanzwelt ganz persönlich?
Ich glaube, eine Krise ist, das klingt platt, aber es ist wahr, eine grosse Herausforderung, aber es ist auch eine Chance. Eine Chance, dass wir wirklich ein Wirtschaften im Dienst vom Menschen können verstärken und eine Wirtschaft können formulieren, können ausgestalten auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene, wo die Würde vom Menschen ins Zentrum stellt, wo im Dienst vom Menschen steht und trotzdem Freiheit und Markt und Entwicklung und Forschung ermöglicht. Und ich glaube, dazu bestehen heute grosse Chancen, dass man die Besinnung auf die Eckpfeiler, die es braucht für ein menschengerechtes Wirtschaften, wieder entdecken.
Der Christoph Stückelberger, reformierter Theologe und Ethikprofessor an der Uni Basel, im Beitrag von Eduard Abel. Der Christoph Stückelberger ist nochmals zu hören, morgen um 8:30 Uhr, dann auf DRS2, der Sendung Perspektiven. Dann geht es um Korruption und Religion. Alle Religionen auf der ganzen Welt bezeichnen Korruption als Sünde. In der Sendung «Perspektive morgen Morgen» zeigt der Christoph Stückelberger auf, was die Religionen, was die Kirchen dagegen machen können. Sie hören den Zwischenhalt hier auf DRS1. Dort, wo das Thurtal breit wird, etwa in der Mitte zwischen Weinfelden und Bischofszell, liegt Sulgen, das Tor zum Oberthurgau, wie man am Ort auch sagt. Die heutige politische Gemeinde gibt es seit dem 1. Januar 1996. Dann haben sich ein paar ehemalige Ortsgemeinden zu dieser neuen politischen Gemeinde zusammengeschlossen. Wirtschaftlich hat es Sulgen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen grossen Strukturwandel gegeben. Der Korn- und Weinbau ist dann durch die Milchwirtschaft und den Obstbau abgelöst worden. Der Anschluss an das Eisenbahnnetz hat dann ab 1855 zu einer Industrialisierung geführt. Seit den 70er Jahren sind noch neue Industriebetriebe dazugekommen und es sind auch Einfamilienhausquartiere entstanden. Im Mittelalter war Sulgen das Zentrum einer Grosspfarrei. 1529 sind dann alle Kirchgenossen kollektiv zu der Reformation übergetreten. Von 1535 an ist dann die Kirche als Simultankirche gebraucht worden. Also Reformierte und Katholiken haben sie für Gottesdienst gebraucht. 1956 haben beide Kirchengemeinden dann beschlossen, so nicht mehr weiterzumachen. Die Katholiken haben sich darum entschieden, eine neue Kirche zu bauen. Im Frühling 1961 war die Kirche fertiggebaut, entworfen übrigens vom St. Galler Architekt Ernest Brandschen. Die Kirche St. Peter und Paul steht an einer markanten Hangkante am Rand vom alten Dorfkern von Sulgen. Es ist eine moderne Kirche mit einer monumentalen Südfassade und mit einem grossen, weissen Turm, den man von weit her sieht. 500 Sitzplätze bietet die Kirche und geschmückt ist sie mit schönen farbigen Glasfenstern. Alles Kunstwerk vom Kirchenmaler Ferdinand Gertsch. 5 Rütschi-Glocken hängen im Turm. Fast 8 Tonnen schwer sind die. Und auf der grossen 3-Faltigkeitsglocke steht der Spruch: Über Dorf und Fluren weit mein Lob ich künd dir. Heiligste Dreifaltigkeit. Das sind die Glocken von der katholischen Kirche St. Peter und Paul zu Ulgen im Thurgau.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.